Rockcast 114, die Rockantenne Late Night Show. Die Nacht, mein Freund. Immer am letzten Mittwoch im Monat um 0 Uhr. Und hier sind Dubi und Nils.
Schau mir in die Augen, Kleiner. Hallo. Ich bin der Markus und ihr seid das Publikum. Adrenalin, meine Damen und Herren. Nicht ganz. Da ist nicht der Dubi gegenüber von mir.
Guten Abend.
Und mein Name ist Nils und wir sind zurück aus der Sommerpause mit dem Rockcast 114, der Rockantenne Late Night Show. Tschu, tschu. Da kommt der Partytrain wieder angerollt.
Frisch ausgeruht, gebräunt.
Gebräunt. Ey, Mensch, bist du braun. Wir haben September, aber wir haben uns an die bayerischen Sommerferien gehalten. Die gehen länger, habe ich mir sagen lassen.
Weißt du auch warum?
Warum?
Weil die Leute auf dem Acker arbeiten. Und deswegen müssen die länger draußen bleiben, damit sie dann im Spätseptember die Ernte einbringen können. Daher kommt das.
Ah, ich dachte...
Wird selbst in unserer Zeit noch als Argument angeführt.
Ja, ja, weil Bayern haben ja auch gesagt, sie lassen sich die Ferien hier nicht wegradieren.
Es nimmt hier niemand unsere Ferien.
Genau.
Von den Ferien ins Oktoberfest.
Das dachte ich nämlich, dass die es nämlich ganz clever machen, dass die sagen, geil, wir machen Sommerferien
und dann
hängen wir quasi direkt nochmal das Oktoberfest dran. Und ich habe jetzt gesehen, tatsächlich, es gibt jetzt moderne Jugendsender, die auch eine Sendestation im Oktoberfest jetzt haben.
Nein.
Also quasi kopiert
von, so wie wir von, das auch mal gemacht haben.
Von unserem Muttersender.
Wie lange ist es her, Nils, dass wir aus dem Oktoberfest gesendet haben?
Lange. Ich weiß es nicht mehr, aber vielleicht könnt ihr da draußen nochmal die Folge nachhören. Es war eine sehr illustre Folge.
Das war super. In Lederhosen.
In Lederhosen.
Wie so echte Touris, so billig Lederhosen hatten wir.
Ja. Und meine hat unser bester Freund Rocco, hat sie heute noch immer... Oktoberfest
immer noch.
Der hat sich Dauerleihgabe.
Dauerleihgabe.
Ich frage jedes Jahr, hast du noch mal eine Lederhose? Ja, hat er noch. Und er zieht sie auch dann immer wieder an.
Und zieht er sie, pass auf, jetzt wichtige Frage, auf dem Original-Oktoberfest an oder auf dem Erbenheimer Oktoberfest? Was ja jetzt
traurig
übermorgen wieder ist.
Traurig wahrscheinlich auch. Im Zweiteren. Aber ich glaube, so ist er. Aber ich glaube, das ist, man muss dazu sagen, wirklich, das war schon eine Highlight-Radio-Erfahrung, die auch nicht so groß ist, aber unter anderem aus dem Studio zu senden natürlich, das ist auch immer was Besonderes, aber vor allem dieses Oktoberfest war schon legendär mit diesem Aufnahmestudio.
Mal nochmal erzählen.
Mitten im Paulaner-Zelt.
Im Paulaner-Zelt.
Im Paulaner-Zelt war auf dem Balkon war nochmal in der Ecke wirklich auch gar nicht so klein. Also da war ein ganz normales, ein kleines Studio und wir haben ja mit 5, 6 Leuten, konnte man da schon drin stehen. Und da haben wir eine Folge aufgenommen, da haben die quasi dauerhaft gesendet und das war echt eine sehr, sehr witzige, wilde Zeit. Und auch auf der Wilden Maus.
Auf der Wilden Maus waren wir dann auch
mit Julie. Ja,
das war schön, ja.
Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Da haben wir auch mal uns so ein bisschen, das Gesamtteam haben wir mal so ein bisschen kennengelernt und lieben.
Natürlich. Weil danach ja Firmenfeier war, genau. In der wir auch eingeladen waren. Das war super. Und Oktoberfest, wie findest du die Oktoberfestmusik? Die Zeltmusik, so Blasmusik. Kannst du damit was anfangen?
Es ist ja nicht mehr Blasmusik. Es ist, muss man ja ganz klar sagen. Das ist ja mittlerweile, sind es ja alles Studenten, Musikstudenten und oder Profi-Covermusiker, die in Lederhosen natürlich ein Stück weit auch mal so den klassischen Blas spielen. Aber da kommt natürlich auch ganz normale Songs wie Tage wie dieser, Wackelkontakt oder Sex is on Fire oder sowas halt, ja.
Weil ist es nicht immer so eine spezielle Blasmusik-Version dann? Also mit vielen...
Ja, schon. Nein.
Aber schon für diese Blaskapellenmusik.
Ja, die arrangieren es schon um und haben dann häufig auch mal ein Akkordeon dabei und so. Ne, es klingt schon anders, aber manche, also es ist ja dann so, trotzdem sind das, also es ist jetzt wirklich nicht so die Uri-Blasmusik, wo irgendwie, also wirklich der 60-, 70-jährige Blasober quasi noch die Tuba bläst. Also das ist wenig.
Ich glaube, das gab es aber vor 2 oder 3 Jahren mal in einem Zelt und das wurde ein mittelschwerer Skandal, weil sich die Leute beschwert haben, dass dann nur noch die Blasmusik gespielt wurde.
Ja.
Da habe ich ein Interview in der Süddeutschen Zeitung dazu gelesen mit so einem sehr knarzigen Mensch, dessen Namen ich leider vergessen habe, weil er hat sich halt hingestellt und gesagt, er spielt halt Blasmusik so auf dem Oktoberfest, wie früher.
Ja, aber das
kam nicht so gut
an. Ich meine, du musst ja auch sehen, mittlerweile, das Publikum ist ja komplett durchmischt, aber auch sehr jung.
Ja.
Wenn es natürlich dann auch nur ums Feiern und irgendwie auf den Tischen stehen geht und so, dann wollen die Leute natürlich auch, wie auf einem Festival, auch mal den einen oder anderen Hit hören. Und deswegen hat man ja manchmal auch als Rockband so auf einmal kommt man mal, also was viele ja machen dann auf einmal in ihr sowieso schon kurzes Festival-Set, dann doch irgendwelche nochmal Coverversionen reinbringen.
Wer macht denn sowas?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir, wir haben es natürlich, ach Gott, wir haben es ja. Von unserer letzten Folge ist so wenig übrig geblieben, bei mir persönlich. Übrigens, Fun Fact, unsere letzte Folge vor der Sommerpause war ja die Festival-Folge, live vom Merchandise-Stand, quasi aus der Mitte der Festival-Nation, genau von der Front. Und ich habe ja eine Nachricht bekommen von meinem persönlichen Haus- und Hofarzt, Dr. Simon S. Punkt. Er hat uns Feedback gegeben und hat gesagt, also nicht nur, dass ich es ja nicht ganz so optimal fand, dass du irgendwie anderthalb Wochen nach der OP ein Festival spielst, sondern sag mal, du hast auch echt krass gelallt. Wie spielst du dann abends noch ein Konzert?
Hast du ihm gesagt, das ist Grundvoraus.
Nee. Ich habe ihm das dann mal ernsthaft wirklich erklärt, dass ja so ein Tag ziemlich lange ist, wenn man abends spielt. Und dass natürlich jetzt jemand wie am Merchandise, der muss natürlich auch Dauer performen.
Ja.
Also der ist dann auch schon ab 15 Uhr dabei. Bis abends tatsächlich zu arbeiten, also dabei zu arbeiten.
Ja.
Und meine Wenigkeit wurde ja dann da auf diesem Quad-Bike quasi dahingeschattelt. Vielen Dank dafür nochmal.
Wie das Papamobil.
Ja. Durch die Menge wurde ich da chauffiert mit meinen Krücken und in
zu der erwartenden Menge.
Ja,
das war ja wirklich eine riesengroße Schlange, die da gewartet hat auf eure Autogrammstunde.
Ja, das war auch echt schön. Es war auch eine nette Autogrammstunde dann.
Ja.
Und da haben wir den Rockcast vorher noch aufgenommen. Und das war ja dann aber so, was waren das, 16, 17 Uhr oder sowas. Ja. Und da habe ich dem Simon auch erklärt, so pass auf, da ist natürlich dann Adrenalin da und dann ist man da. Aber ich bin ja dann auch wieder ab 18.30 Uhr in meinem Kabäuschen und dann kann ich mich ja quasi wieder gesund schlafen, bevor ich dann wieder auf die Bühne gehe. Das hat er mir, glaube ich, nicht so abgekauft, aber es war so. Ich habe wirklich das Bein hoch.
Die Nase so ein bisschen wird einfach als länger, Nils.
Aber ich habe wirklich meinen Fuß hochgeholt, also hochgehoben und hochgelegt und und dann hat er gesagt,
ja, Simon hat er auf jeden Fall gemacht, kann ich bestätigen.
Ja, habe auch richtig Ärger gekriegt, auf dem Abschlussfoto vor der tobenden Menge waren halt die Krücken in der Luft, es war auch so, keine Belastung.
Ja, aber du hast alles gegeben für die Band. Wie geht's deinem Fuß jetzt?
Zwei Schrauben sind raus.
Mhm.
Zwei andere Logger. Nee, die zwei Schrauben sind raus. Fäden sind heute Morgen gezogen worden. Der Simon hat gesagt, in den nächsten 4 Wochen sollte es besser laufen. Jetzt habe ich aber die nächste Hiobsbotschaft. Es gibt so eine, ich habe jetzt mega Schmerzen genau an dem gleichen Fuß und meinte, das kommt jetzt bestimmt davon. Und dann guckt er mich an und sagt, nö, das ist eine Alterserscheinung. Das ist ein Hallux irgendwas.
Ja. Ein Überbein.
Das kann sich jetzt entzündet haben. Es kommt aber wegen dem Alter und genetisch. Danke, du Arsch, habe ich mir gesagt. Nicht zum Simon, zu dem anderen. Ich bin ja auch erst vorletzte Woche 40 geworden. Da wurde es mir klar, jetzt geht's rapide
geht's runter.
Nils,
das kann ich dir aber sagen. Wenn du in mein Alter kommst, ja, da merkst du ja erst richtig.
Ja.
Jeden Morgen tut was anderes wehen.
Naja.
Wenn es nur der Hallux ist.
Wenn es nur der Hallux ist. Das ist wie so eine Hallux-Schiene. Ich weiß gar nicht.
Ist das so einfach wie
mal ein Spreizer. Das ist ein Spreizer, kann man sagen. Der spreizt und das über Nacht. Und nur in der Nacht spreizt der Spreizer.
Sexy.
Ja, ich glaube, das kommt richtig gut an.
Aber kannst du im Tourbus immer anziehen.
Ja, dann muss man mal einen Spreizer anziehen.
Ja.
Für verschiedene Themenbereiche zu haben. So, Festivalsaison haben wir erfolgreich abgeschlossen. Mit einer kleinen Fun-Story muss ich noch dazu erzählen.
Mal, ich bin gespannt.
Erfolgreich abgeschlossen, denn wir haben nicht nur eine bitterböse Nachricht von meinem Haus- und Lieblings- und Herzensarzt, dem die Frauen und Nils vertrauen, Dr. Simon S., bekommen. Nein, wir haben auch vom Veranstalter eine weniger.
Oh,
sagen wir mal.
Um was ging's?
Es ging um ein bengalisches Feuerwerk, was unser Herr Sänger gezündet hat. Und zwar, also wir waren natürlich euphorisiert. Ich konnte wieder auf der Bühne stehen. Es war das letzte, erste und einzige Festival in dem Jahr nach unserer Comeback Reunion Tour. Nein, das war es ja nicht, aber so ein Stück weit. Und wir waren alle wirklich total euphorisiert. Und Esche ist beim letzten Song, ich weiß gar nicht, hast du das Konzert gesehen?
Nee, ich habe hier gearbeitet.
Du hast wirklich auch, wer kauft denn während dem Konzert Klamotten?
Mehr als man denkt. Da kamen schon viele Leute hin.
Echt? Würdest du während einem Konzert Klamotten kaufen?
Ich würde das gut nicht machen, aber die Fans von Serum, die können nicht genug bekommen von eurem Merchandise. Sie wollen auch während des... Oder sie wollen halt die Musik nicht hören.
Ich dachte, dass du hier mit den Jungs von Beerdigung da einfach endlich mal deine Ruhe hast und gediegen einen abfeierst und sagst, so,
ich bin möglichst weit weg von der Musik meistens.
Bleiben und zu sein. Ne?
Ja, also ich habe es nicht gesehen, deswegen okay. Bin ich auch interessiert.
Auf jeden Fall war es so, war ein legendäres Konzert, also wirklich für uns ein tolles Konzert. Und die Leute waren echt auch ziemlich heiß, waren super gut gelaunt. Trotzdem wehte in diesem Tal doch ein recht kaltes Lüftchen, muss man sagen.
Milde ausgedrückt, es war arschkalt.
Naja, es war schon sehr kalt. Selbst im Rampenlicht sind die Schweißperlen diesmal weniger schnell gelaufen als sonst. Auf jeden Fall waren wir dann irgendwie euphorisiert und dann ist Esche beim letzten oder vorletzten Song ins Publikum gegangen und hat da gesungen und so weiter und lief auch so ein bisschen durch. Ah nee, er hat einen Stage-Dive gemacht ins Publikum. Und plötzlich, und das war wirklich, also auch hier nochmal, liebe Rock Dein Leben Veranstalter, wir haben es euch schon erklärt, ziemlich direkt versucht nach dem Konzert, beziehungsweise dann auch im Nachklapp, die Wochen danach. Ja, Esche ist gesurft und plötzlich, true story, wurde ihm ein bengalisches Licht in die Hand gedrückt. Und Esche, natürlich auch on fire, tatsächlich, lässt sich das natürlich nicht zweimal sagen und ist mit diesem bengalischen Licht im Mund, zwar noch nicht gezündet, dann auf den sogenannten Boxenturm, beziehungsweise den FOH, also den, da wo die Mischer sitzen. Und dann ist über diesen Mischpultleuten, die den Ton machen, nochmal die Lichtler. Und dann ist es wie so in der Mitte der Menge oder so, ein bisschen weiter hinten, ist halt so ein großes, so ein Riesenturm. Das kennt man wahrscheinlich, ja. Und dann ist der die komplette Traverse da hochgeklettert und ist auf dieses Dach des Turmes gestiegen. Und hat dann genau in dem, also wie als wäre es choreografiert, aber ich schwöre, es war es nicht. Er hat dann diesen Bengalo gezündet. Alle Leute drehen sich natürlich um. Er steht so, wie hoch war so, ist so ein Ding, 20 Meter?
15, ja.
15 sind 20 Meter, ja. Er steht da oben drauf und ja, zündet diesen Bengalo und es sieht einfach nur wahnsinnig geil aus. Ich gucke und denke so, was fuchteln denn unter ihnen die Lichtleute da so panisch rum? Naja, so ein Bengalo, liebe Kinder da draußen, ist ziemlich heiß. Ich glaube, was hat sowas?
Ja, 1000 Grad.
Ne, 1000 Grad. Sowas, ne? Wenn jetzt so ein Licht- und Boxenturm allerdings kein Stahldach hat, sondern eine sehr große, wasserfeste Plane und da so 1000 Grad heiße Sprengler, hat es den Effekt gehabt, dass nicht nur Esche gebrannt, also der Bengalo gebrannt hat, sondern auch indirekt dieses Dach und dann sich diese Bengalo-Glut halt entladen hat durch diese Folie Richtung Lichtpult. Kam mäßig.
Hat es wirklich gebrannt? Nein.
Nein, es hat nicht, aber es ist halt durchgeschmoren, da waren halt Löcher in diesem Dach und im Bereich, also gut, der eine oder andere muss jetzt eine Perücke aufziehen von den Lichtlern, aber
vielleicht auch besser so.
Besser so. Klein Vivi auf dem Kopf. Ja. Und, aber das gab nochmal, das war nochmal ein Nachklatsch deswegen.
Und habt ihr Ärger bekommen deswegen?
Ja, tatsächlich. Da war nichts mehr mit Rockstar und wie cool und was eine geile Show. Und ich habe auch nur mit argumentiert, hey, ihr habt doch jetzt die Bilder des Jahres geschossen, ist doch cool. Aber auch zu Recht auf der anderen Seite, weil ich meine, aus Sicherheitsgründen ist da mit uns oder mit dem Esche in dem Moment so ein bisschen, die Pferde sind durchgegangen oder die Kletteräffchen.
Ja.
Und das war halt wirklich nicht geplant und deswegen kann ich es auch verstehen, dass man dann sauer ist.
Aber die Bilder nehmen sie trotzdem.
Ja.
Das ist ja ein bisschen das Phänomen vom Fußball, von der DFL und vom DFB. Da wird Pyrotechnik ja auch immer verteufelt, aber in jeder Vorschau auf die neue Saison und auf die Spielen, dann sieht man dann doch irgendwelche Pyro-Shows und da ist dann wieder cool.
Ja, das natürlich auch. Und es ist natürlich auch, also es ist natürlich auch so ein bisschen, auch der Campino-Move, ja, sagen wir, sind wir auch ehrlich, es ist ja auch geil aus, wenn der da auf die Traverse früher geklettert ist bei Rock am Ring. Jetzt war es bei uns nicht die Bühne, sondern eben dieses 20 Meter Dings da Turm. Und es war ja auch nicht, es war genau, und es war ja auch nicht weder geplant noch abgesprochen noch irgendwie im Bösen. Und ja, seitdem sitzen wir jetzt da und nähen diese Plane wieder zusammen. Und ich wusste gar nicht, das hätte ich auch nicht gedacht, dass Plastik so teuer sein kann. Also, naja.
Hat euch solche Buttons drauf, weiß ich mal, früher auf die Jeans gebügelt hat.
Ja, genau, noch drin. Genau, so, das habe ich auch
so ein Piratenemblem oder so.
Aber dafür sehr schnuckelig. Also, dann müssen wir jetzt auch mal Werbung machen. Wirklich, checkt mal das Festival aus. War total lecker. Die haben ein Bio-Catering gehabt, also für die Bands, nicht für die Leute. Wirklich, war total geil, mit bestem Fleisch und tollen vegetarischen, also war, ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt. Und dann muss man auch mal erzählen, kam es ja auch noch zu einer ganz überraschenden Party danach. Und zwar, wir dachten, dass es eine Aftershow-Party in so einem Partyzelt vor Ort gibt, aber dem war nicht so. Und dann sind auch die Shuttlebusse gefahren für uns zum Hotel. Da es aber nicht nur uns so ging, sondern allen Bands, ja, wie sagt man, wenn sich dann der Abschaum, und da zähle ich uns ja mit dazu, dann auf einmal in so einer Hotellobby trifft.
Es war laut und wild.
Ja, lass mal so stehen.
Die Abröllchen geflossen. Liebe Grüße an Beerdigung.
Ja.
Und mit denen haben wir nicht nur an ein oder andere Getränk getrunken.
Ich muss mal kurz immer wieder panisch gucken, es läuft nicht wie beim letzten Mal.
Uns ist nämlich eben auch wieder aufgefallen, dass beim letzten Mal ja schon wieder die Aufnahme nicht geklappt hat, weil die Speicherkarte voll war.
Genau, deswegen trinke ich jetzt nach meinem Arztvorschlag nur noch Wasser.
Mhm.
Rot gefärbt. Na gut, wir spielen meinen ersten. Und zwar, ich habe heute wirklich mal einen konkreten Wunsch.
Oh.
Und zwar...
Kennst du den Titel?
Ja, ich kenne den Titel. Und zwar der Titel heißt Tetris.
Ah, von Swiss.
Ach, du bist auch wieder ein Streber, ey.
Ja,
und mega zwar, Fan, oder? Ich habe jetzt gerade auf der Autofahrt die Tage, habe ich das neue Swiss und die anderen Album gehört, das Album gehört und muss wirklich sagen, war verloren und vertieft in den Texten, Geschichten, der Art und Weise, wie sie es aufgenommen haben und war so geflasht, dass ich das Handy in die Hand nehmen musste und Informationen mir über dieses Album, was ich lange nicht mehr hatte. Früher habe ich immer im WOM oder in Karstadt oder sowas gestanden und da habe ich immer in die CDs reingehört.
Ja.
Und habe immer sofort das Booklet rausgenommen, um zu lesen, wer hat es produziert, in welchem Studio wurde es gemacht und so. Ich war so krass. Also ja, thematisch, natürlich geht es viel um Protest und Straßenkampf und so ein bisschen auch die Parolen. Aber er schafft es für mich, extrem geil Geschichten zu erzählen. Also durch dieses auch rappige, erzählerische, dann doch wieder singen und so. Und dann ist mir alles aus den wirklich Augen gefallen, weil er ja tatsächlich auch sehr viele gemeinsame Bekannte mit mir hat. Liebe Grüße an Eric Burton, auch mein Verleger, der ihn auch verlegt und auch entdeckt hat. Und Chris Harms, der Sänger, Produzent, Schreiber von Lord of the Lost.
Die beim Eurovision Song Contest auch genau, im Vorentscheid dabei waren.
Unter anderem, aber die, also das sagen ja immer dann, die waren da dabei, ja.
So Noobs wie ich
kenne. Genau, aber die machen halt auch schon seit
hier einen Podcast, oder?
Genau. Die beiden haben einen sehr, sehr coolen Podcast. Auch kann man auch mal Shoutout an die Harms und Chris, Swiss und Harms, glaube ich, heißt er. Der hat ja auch schon viel mit, also er produziert ja Swiss eigentlich schon immer und sehr lang. Oder für, nicht immer, ist auch Quatsch, aber die verbindet viel. Und dann tatsächlich hat das Album mitproduziert Elephant Music, und zwar der Hardy, der sonst auch Santiano macht.
Ach.
Oder die Kelly Family. Oder auch Bands wie Kissin' Dynamite oder Schnappi, das Krokodil.
Schnappi.
Ja, also ein ganz, ganz toller Mensch, mit dem ich auch schon viel zusammengearbeitet habe, wirklich tatsächlich. Und ein Wahnsinns-Musikgenie. Aber ich war so beeindruckt, dass Hardy und auch Chris Harms, die ja sonst auch für eine extrem große Soundwand, so würde ich es jetzt mal, sehr hoch produziert, sehr viele Instrumente, sehr Glamour, so, ja, also top of the art, so, weißt du? Dass das Album trotzdem, es klingt geil, aber wie in einer geilen Garage aufgenommen. Und das meine ich total, also extrem positiv. Da ist an Schlagzeug zum Beispiel oder auch an Gitarren, das ist noch menschlich. Das ist nicht programmiert. Und wie viele Produktionen da draußen, ich sage jetzt auch keine Namen von bekannten Rockbands, deutschsprachigen, wo man hört einfach, das ist nicht mehr gespielt. Es ist halt einfach produziert. Es ist einfach gerückt und Beats gemacht und es funktioniert auch. Oder es ist halt eingetrommelt und dann alles gerade gerückt, ja, und geschnitten. Und es ist trotzdem, das Swiss-Album ist von vorne bis hinten lebendig gehalten und hat so geile Höhen und also für mich auch emotional, auch dann tiefe Songs, dann aber auch ganz klassische Swiss-Songs. Also ich finde es geil. Und ich muss sagen, holt mich ab und deswegen Tetris. So, boah, was eine lange Story jetzt.
Spielen wir mal Tetris. Viel Spaß.
Der Beste von Deutschland. Rockantenne.
Rockcast 114. Die Rockantenne Late Night Show. Die Nacht, mein Freund. Immer am letzten Mittwoch im Monat um 0 Uhr. Und hier sind Dubi und Nils.
Willkommen zurück, ihr Nachteulen da draußen, beim Rockantenne Rockcast 114. Wir sind aus der Sommerpause zurück. Dubi, wir haben das Festival hinter uns gebracht, wir haben es niedergebrannt, wir hatten eine wilde Aftershow-Party, ich habe ein kleines Spuckerchen am nächsten Tag im Bus, wir sind ja auch ganz wie so eine Klassenfahrt, so ein kleinen Bus diesmal zurückgefahren, ich war ein bisschen länger auf der McDonald's-Toilette, kann man auch mal sagen.
Wusste ich noch gar nicht.
Ja, ich bin ja
aus da erleichtert?
Ich bin ja aus Behinderten, ich durfte ja auf meinen Krücken auf das Behindertenklo gehen. Und dann habe ich
ein kleines.
Naja,
sah nicht fit aus.
Nicht, ja, es, aber ich glaube, das waren auch die Medikamente.
Wir saßen ja wie die Lümmel der letzten Bank hinten,
ja, total.
Ganz hinten. Und ganz zwischen uns saß ja noch der JB, der in einer Tour geredet hat, während wir geopfert haben hinten.
Ja. Kannst du dich erinnern?
Ja, kann ich mich erinnern.
Ging es schon relativ schlecht und der JB hat bla 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 bla. Und ein Crewmitglied, der auch die besten Videos von uns macht und so, sich jetzt eingeschworen hat, der war noch on fire, weil der hat gar nicht geschlafen. Der ist einfach so in den Bus eingestiegen.
Ja, ja.
Der hat sich nur kurz abgeduscht vom Frühstück und gefrühstückt und ist in den Bus eingestiegen. Der war auch noch Jutrop.
Stabil.
Naja.
Hat er auch das Video gemacht von dem verpassten Einstieg vom Esche? Er steht doch immer hinter der Bühne und dann zu einem Song, was ist das, Sorgenkind oder was? Oder am Anfang kommt er dann so raus mit so einem Drop, wo er so springt. Ja. Und den hat er ja verpasst dieses Mal.
Gab es denn so ein Video?
Da gibt es ein Video. Ja, okay. So, ja.
Wundervoll. Mhm. Schön. Okay, nach dem Festival war vor dem Festival für dich. Ich bin in den wohlverdienten Urlaub gefahren, indem ich mir so einen Shopper da gekauft habe, nicht gekauft, gemietet habe.
Shopper?
So einen AOK-Shopper. Ich hatte so ein E-Mobil dann. Das ist so ein Einkaufswagen, um meinen Urlaub zu genießen. Und genau in der Zeit warst du auf dem Festival.
Auf dem letzten Rocco del Schlocko. Ich wollte eigentlich nicht gehen, aber dann wurde gesagt, es sei das Letzte und dann musste ich gehen. Und es war sehr schön und ein bisschen traurig.
Weil das Rocco del Schlacco sich wie viele Festivals nicht mehr rentiert? Oder?
Ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen das Phänomen bei Festivals wie bei Bands, dass es wenige sehr große Festivals gibt, die immer teurer werden, die trotzdem funktionieren, die innerhalb von wenigen Sekunden ausverkauft sind. Wacken und was weiß ich, Coachella, wie die ganzen Dinger da
Rock heißen am Ring.
Und so, Rock am Ring. Und dass aber viele kleine Festivals ums Überleben kämpfen. Und das ist ja die Analogie zu Bands, wenn du, was weiß ich, Metallica geht auf Tour oder Linkin Park. Man ist in der Warteschlange, um Tickets für 150, 200 Euro zu kaufen. Während dann viele kleine Bands ihre Tour dann doch im Zweifel absagen müssen, weil nicht genug Tickets gekauft werden.
Ja.
Und ich glaube, das sieht man oft bei den Festivals jetzt auch. Die vom Rocco del Schlacco.
Ist doch groß.
Die haben vor allem gesagt, dass die Künstler immer teurer werden und dass sie die Preise zum Teil, das kannst du besser beurteilen als ich, dass die Preise selbst von großen deutschen Bands dann auch nicht mehr von denen selbstständig gemacht werden, sondern diese Festivalauftritte von großen amerikanischen Agenturen vermarktet werden, so von Ticketmaster und Eventim und so. Und die Preise bestimmen dafür. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Von den deutschen Bands?
Okay. Ja, was weiß ich, KIZ oder so, die da gespielt haben.
Ja.
Dass das alles immer über diese Agenturen jetzt auch läuft oder so. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen oder was.
Also, kann ich nichts zu sagen. Also ich glaube jetzt, die deutschen Agenturen, die hängen natürlich auch mit diesen großen Ticketagenturen. Das ist halt eine, ne? Also ich meine, der Veranstalter von zum Beispiel Rock am Ring oder wie auch immer, die gehören ja dann dazu, zu diesen Ticketagenturen. Und natürlich verhandeln die den Preis und wollen natürlich auch ihre Marge machen und so. Passen das sicherlich auch ein Stück weit an. Allerdings auch, muss man der Fairness halt schon auch sagen, es ist ja nicht nur die Band, sondern es ist ja, die Band stellt ja trotz allem auch die Crew und auch die Produktionskosten und die werden halt auch teurer. Aber ja, ist schwierig. Es ist ein schwieriger Markt halt für so ein Festival wie Rocco, die dann eigenständig wahrscheinlich bleiben wollen oder so.
Genau, das ist ja eigentlich noch ein Verein sozusagen, die keine Gewinne erwirtschaften wollen, die jetzt aber auch keinen riesengroßen Sponsor an Bord haben wollen, sondern viele kleine und die eben nicht so eine große, also die es nicht verkaufen wollen. Das war, meine ich, die Argumentation.
Sobald du es halt verkaufst, hast du natürlich auch dann nicht mehr das Mitspracherecht. Und dann heißt halt dann Rocco del Schlacco auf einmal, das ist ein Kackname und bringen einen Sponsor mit rein. Oder wir übernehmen jetzt das komplette Booking. Und dann
bringen die Bands.
Wir bringen die Bands.
Die wir Rock
haben. Ihr setzt bestimmte Sachen um. Also da muss man halt immer sehr gut gucken, ob man da drauf Bock hat. Ja.
Ja, früher, keine Ahnung, haben wir auch die Rosen gespielt und sowas, ne? Und das war dann oftmals ja, dass du eine Sperrklausel hattest, dass dann nachdem, weißt du, was ist deine Rock am Ring wahrscheinlich, wenn dein Rock am Ring um war, konntest du die dann als Headliner bestätigen, so. Das waren dann die Klauseln. Aber das ist jetzt nicht mehr der alleinige Grund, haben die gesagt, wohl in ihrer Argumentation, sondern einfach, die Leute sind trotzdem auch noch viel teurer geworden.
Mhm. War es denn ausverkauft dann?
Nein,
die waren also auch noch nicht
da. Also man hat auch gesehen, die Bands waren ja auch nicht so geil, ne? Also wenn du es vergleichst, waren tolle Bands dabei, aber es war einfach auch nicht mehr die Auswahl an Bands, die mal da waren. Also man hatte quasi keine Doppelbuchungen auf Bühnen und zum Teil war auch mal eine halbe Stunde einfach gar nichts. So, ne? In früheren Zeiten, als wir da hingegangen waren, war das eigentlich immer, man hatte immer die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Bands und manchmal haben wir auch noch draußen vor der Tür noch welche gespielt. Ja. Das war einfach weniger. Und ich, also nichts gegen die Bands, aber es waren jetzt auch nicht mehr so die allererste Sahne, erste Reihe Bands da, würde ich sagen, sondern auch viele kleinere, was ja auch cool ist, dass man denen mal eine Chance gibt und so, aber offensichtlich haben die ja nicht so sehr gezogen. Also der Zeltplatz, auf dem wir waren, der sonst immer brechend voll war, war quasi leer. Also da war vielleicht ein Zehntel belegt. Also wurden auch einfach dann nicht mehr so viele Tickets verkauft und dann beißt sich die Katze ja irgendwo dann auch an den Schwanz.
Ja, klar. Ja, ist schade, dass so ein bisschen tatsächlich, man liest immer wieder, aber dann kriegt man es mit. Man kann jetzt ja nicht von flächendeckenden Festivalsterben sagen, aber es ist halt, die Großen bleiben groß und ziehen und die kleineren bis mittelgroßen Dinger, die haben es dann schon halt schwer. Ja, also so alles, was dann um die zwischen 2.500 und 10.000 ist halt dann einfach, du brauchst einerseits große Bands, dass überhaupt noch jemand kommt. Dann ist es aber auch halt knapp, was mittlerweile an Personalkosten, an Sicherheit, an Mühen und so. Das ist
Auflagen,
halt ein Auflagen, ne? Das dann alles zu stemmen, ist schon hart. Aber cool, dass es trotzdem noch genügend gibt und schade, dass es... Und die Donuts haben es gemacht?
Großes Highlight war, genau, nicht nur die Donuts, die das Festival abgeschlossen haben oder die letzten waren, die da gespielt haben. Mich übrigens gewundert, warum dann, wenn die Donuts kurzfristig zusagen, sie so spät spielen, also von 1:30 bis um, weiß ich, 2:30 offiziell und dann aber bis um 3 inoffiziell.
Ja, das kann ich
mir wurde sagen. Erklärt, ja, mir wurde es auch erklärt, dass die Leute, diese Bands, die gebucht wurden, werden auf bestimmte Slots gebucht.
Natürlich, genau.
Und die können dann nicht mehr tauschen sozusagen, weil dann die Agenturen oder auch die Bands sagen, wir haben jetzt aber zugesagt, dass wir von 8 bis 10 spielen und das wollen wir dann auch.
Na klar.
Krass, wusste ich gar
nicht.
Nee,
du.
Ich dachte, das wäre immer Sache des Festivals, dass die Bands buchen und dann nach Gutdünken quasi verteilen.
Nee, du hast ja auch zum Teil, also du weißt ja, brauchst du ja erstens nicht nur den genauen Tag, wann du spielst, weil du kannst ja an einem anderen Tag dann auch sowieso das nächste Festival spielen, sondern du verhandelst tatsächlich auch die genaue Uhrzeit.
Ja, krass.
So, und die genaue Uhrzeit macht sich wiederum auch in der Gage bemerkbar. Und es gibt natürlich Ausnahmen, weil wir gerade bei den Donuts sind, die dann aus Gag mal irgendwann gesagt haben, komm, wir spielen als allererste bei Rock am Ring, beim neuen Rock am Ring irgendwie, weil erfinden damals den Flugplatz oder machen Frühsportprogramm so ein bisschen, um dann vielleicht aber auch was Spezielles wiederum zu haben, was auch ein cooler Clou ist halt, wenn du jetzt irgendwie, bevor du um 17 Uhr irgendwo spielst, hast du irgendwie dann irgendwie ein Special und bist der Erste und öffnest den Platz und alle sind da. So, aber da wird keiner der Headliner gesagt haben, nee, wir machen eine halbe Stunde weniger oder tauschen irgendwas. Das kannst du dann vergessen tatsächlich. Aber auf der anderen Seite war es ja dann auch genau diese Aktion. Die haben ja dann dafür auch ein bisschen Merch verkauft und ein Special-T-Shirt gemacht. Und
uns war ja schon so ein bisschen Pippi im Auge. Wir haben alle So Long gesungen, haben sich alle im Arm gehabt und ja, war schon schön. Und dann, nachdem die Donuts einen hochemotionalen Abschied vorbereitet haben, kam der Gründer des Festivals auf die Bühne. Leider habe ich seinen Namen vergessen, aber kann man bestimmt googeln. Und er hat wahrscheinlich sehr viel Gutes gemacht in seinem Leben, weil er das Rocco ins Leben gerufen hat. Wahrscheinlich auch sonst viel Gutes und er hat sehr viele Talente. Vor Menschen sprechen wahrscheinlich nicht ganz sein größtes Talent und vielleicht sollte er es auch nicht hochalkoholisiert machen. Also er hat quasi kaum mehr ein Wort hinausbekommen. Er stand da sehr wackelig auf den Füßen, hat ins Mikro gelallt und dann sagte er...
Fast wie bei unserem Podcast hier.
Quasi. Bald ist er hier als dritte Person dabei beim Rockcast. Aber er sagte dann ins Mikro und guckt euch die Person rechts von euch an und haut ihm schön in die Fresse. Und alle haben sich irritiert angeguckt. Und Ingo von den Donuts, der da ja wirklich ein Herz von Mensch ist, ne, und eine Emotion nach der anderen ins Mikro gehaucht hat und so, stand einfach auch fassungslos auf der Bühne. Hat es aber toll abmoderiert, muss man sagen. Ne? Also er hat ihn auch, hat ihn versucht aufzufangen und ja, ist jetzt auch emotional. Er macht es mit Alkohol. Und, also hat er gut gemacht. Aber der Gründer war ein absolutes Highlight.
Sehr schön.
Ja.
Na gut, ich hoffe, dass unser Rockcast auch So Long vielleicht schreibt. Ich würde sagen, wir spielen den mal als Rausschmeiß. Und da haben wir
Hedge schon mal gespielt.
Nee.
Haben wir bestimmt schon mal gespielt, aber haben wir schon mal einen Song zweimal gespielt, oder?
Ja, selten. Wenn ihr da auf der Wiesn jetzt seid, da draußen, ne? Also ich glaube, wir sind ja recht brandaktuell. dann müsste noch so eine Woche gehen oder so. Passt auf euch auf.
Wünscht euch so long von den Blasmusikern. Alle, die keine Blasmusikanten gehören.
Ich kann ziemlich gut, auch ich kann auch gut Posaune machen, durch.
Ich bin immer wieder überrascht, was für Talente du hast.
Haben wir also, apropos Posaune, auch Props, unsere Freunde von Sonderschule. Die gehen, machen wir mal in der nächsten Folge, gehen auch wieder auf Tour und auch mit viel Neuem im Gepäck. Und was auch noch, oh Gott, so viele durchkönnen. Können wir, vielleicht erinnerst du mich nächstes Mal daran, unser werter Radiokollege und Freund Henning WLAN von den H-Blocks und seine H-Blocks bringen eine neue Platte raus.
Oh.
Und zwar auf dem Label der Donuts.
Ja.
Quasi sind sie wieder als alte Familie zusammengekommen, die ja auch schon sehr, sehr lange aus ja gemeinsam H-Blocks und auch die Donuts aus dem Münsteraner Bereich so ja sich bewegen. Als sie noch sehr klein waren, auch alle viele Konzerte zusammengespielt. Und jetzt sind sie auf jeden Fall auf dem Label, bringen eine neue Platte raus, auch sehr spannend. Aber das machen wir, die spielen wir alle nächste Mal. Also jetzt
da erinnern wir uns bestimmt nächste Mal dran, dass wir das machen wollen. Schreiben wir uns auf unseren Vorbereitungszettel, Nils.
Genau. Warte. Dein dinkles Handtuch, was hier liegt. Lichi, du freust dich. Es hat, guck mal.
Lichi, super, oder? Kein Gläserklirren.
Nur Reiben am Handtuch.
Richtig strebsam heute.
Gute Nacht, ihr Süßen.
Schlaft gut.
Bis so long.
Das war der Rockcast 114 für heute. Alle Ausgaben eures Lieblings-Punks-Podcasts und das komplette Rockantenne-Podcast-Universum gibt's auf rockantenne.de/podcast.